Ja, liebe Gemeinde, ich freue mich, dass ich heute mal wieder hier vorne stehen darf und euch ja die Predigt halten darf. Ich fand gerade die Frage am Ende, ja, wer ist jetzt dieser Jesus wirklich? So passend, um einzusteigen ins Thema heute, die Ostersuche nach dem Messias. Wer ist also dieser Jesus wirklich? Das ist keine einfache Frage, die kann man jetzt nicht so schnell beantworten. Da muss man schon mal ein bisschen ausholen. Dazu gehören auch die Fragen, wer ist eigentlich der da auf diesem Eselsfohlen angeritten kommt? Was hat es damit auf sich? Wer ist der, für den alle ihre Mäntel ausbreiten? Wer ist der, den alle bejubeln? Was hat es eigentlich mit diesem Tumult auf sich, mit diesem großen Aufwand, mit diesem Einzug in Jerusalem? Der Bericht über den Einzug in Jerusalem, den wir auch gerade so toll kommentiert bekommen haben, ist eines der wenigen Ereignisse im Leben Jesu, das in allen vier Evangelien vorkommt. In Matthäus 21, Markus 11, Lukas 19 und Johannes 12. Und wenn man sich das anschaut, diese Berichterstattungen, und die zusammenfügt, dann bemerkt man, dass das Ereignis an Palmsonntag eigentlich total wichtig ist. Dieses Ereignis ist ein Ereignis, das von Menschen zu der damaligen Zeit gefeiert wurde und wir natürlich heute immer noch feiern. Und deshalb erinnern wir uns heute an dieses Ereignis. Was ist jetzt also der Zweck gewesen damals? Es ging darum, dass Jesus nach Jerusalem einritt, wie es vorhergesagt war, um seinen Anspruch, dass er der Messias und König ist, und so eben in Erfüllung der Prophezeiung des Alten Testaments steht, um das alles publik zu machen. Matthäus sagt, dass der König, der da auf diesem Eselsfohlen angeritten kommt, die exakte Erfüllung ist von Sacharja 9, Vers 9. Du, Tochter Zion, freue dich sehr und du, Tochter Jerusalem, jauchze. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen einer Eselin. Und so wie das Ganze wirkt, reitet Jesus da ein in die Hauptstadt, wie als wäre er ein erobernder König. Und wie ein solcher muss er natürlich von den Menschen in der üblichen Art und Weise verehrt werden. Die Straßen von Jerusalem wirken irgendwie wie so eine königliche Stadt. Sie sind offen für ihn und er steigt wie ein König zu seinem Palast auf. Er erhält diese besondere Verehrung der Mäntel, die Lobpreisung der Menschen mit Hosianna und weil nur er sie verdient. Er sagt den Jüngern auch, dass sie nicht mehr schweigen sollen über ihn, sondern ihn auch offen loben und anbeten sollen. Dieses Auslegen der Kleidung fand ich persönlich irgendwie immer ganz spannend. Dieses irgendwie Wegbereiten, das Ablegen, was den Leuten irgendwie was bedeutet, was für sie wichtig ist, für ihren König. Das ist eine Hommage an seine Hoheitlichkeit und total interessant. Auch interessant, dass dieses Ereignis vor das Passafest fällt, zu dem Zwecke so viele Leute nach Jerusalem gereist sind. Ob das ein Zufall war? Ich glaube nicht. Und der Titel Auf der Suche nach dem Messias hat für mich mehreres aufgemacht. Es handelt sich hier auf jeden Fall nicht um ein Versteckspiel, sondern eher um ein Zeigen, um einen Einstieg in etwas, das kommt. Und dennoch handelte es sich damals wahrscheinlich trotzdem um eine ziemlich große Suche, auch wenn wir heute das vielleicht ein bisschen anders sehen, da wir ja die Geschichte kennen. Aber dieses Privileg hatten die Menschen eben damals noch nicht. Und sie waren eben noch total auf der Suche nach dieser Erfüllung von dem Alten Testament, nach der Bestätigung dessen, dass da der Messias kommt. Und es geht einfach darum, dass die Menschen wissen, dass ja, der Messias auch so ankommt, wie es vorhergesagt war. Es handelt sich also um die Erwartungen der Menschen und wie sie so an Jesus herangetreten sind. Sie sehen, dass an Palmsonntag der Tag eigentlich gekommen war, an dem Jesus erscheint wie ein König. Und sie fragten sich, also ist jetzt heute der Tag? Ist es jetzt der, auf den wir gewartet haben? Wo sind da, oder kann ich jetzt meine Erwartungen als angenommen sehen, als erfüllt sehen? Und hat mein Suchen jetzt endlich ein Ende? Und da ist es eigentlich interessant, sich da mal hineinzuversetzen in die Lage der Menschen und auch zu fragen, wenn jetzt wir an dieser Stelle gewesen wären, was wären eigentlich unsere Erwartungen gewesen? Würden wir uns danach sehen, dass wir von unserer Krankheit befreit werden? Würden wir uns wünschen, dass wir nicht mehr traurig sind oder dass wir nicht bitter werden? Würden wir ihn darum bitten, dass er uns endlich sieht oder dass wir mehr Freude verspüren, keine Panikattacken mehr haben oder ähnliches? All das könnten unsere Fragen und Erwartungen gewesen sein und all die Hosiannas oder Hilf doch könnten eben auch unsere Hilferufe gewesen sein. Wir würden doch erwarten, dass so wie Jesus hier in Jerusalem eingeschritten ist, er nun auch souverän als König in unsere persönlichen Probleme und Krisen einschreitet. Und vielleicht gibt es da den ein oder anderen Moment, wo jemand sich wirklich traut und den Arm ausstrecken würde zu ihm und den Palmzweig hinlegen würde und sagen würde, oh, hilf mir, Jesus, Hosianna. Ganz in der Erwartungshaltung, dass Friede, Liebe und Gerechtigkeit doch jetzt endlich mal eintreffen müssen. Und es hätten eben du oder ich sein können oder der Nebensitzer von euch. Aber es waren eben so viele verschiedene Individuen an diesem besagten Ort, die auf dem Wege zu Jesus sind und mit ihren Erwartungen an ihn herantreten. Die Hoffnung einer Menschheit liegt also auf Jesus. Ja, Menschen sind einfach Geschöpfe, die hoffen, die auch weiter hoffen möchten. Hoffnung gehört quasi auch heute noch zu unserem Lebenselixier und es fängt ja bereits in den Kinderjahren an. Wir hoffen darauf, dass irgendwie unser Lieblingsessen gekocht wird, dass bald die Ferien da sind, dass wir uns endlich mal wieder den schönen Dingen des Lebens zuwenden können. Auch unsere ganze Sprache mit verschiedenen Worten steckt voller Dingen, die etwas mit Hoffnung zu tun haben. Wunsch, Sehnsucht, Traum, Vorfreude, Verlangen, Erwartung, Ziel, Ehrgeiz, Absicht oder noch viele andere, die ich jetzt vergessen habe. Aber man merkt einfach, die Bedeutung von Hoffnung ist wichtig. Das wird auch noch mal klar im Leben, wie wichtig die Hoffnung ist, wenn einem bewusst wird, dass manche Wünsche und Erwartungen nicht in Erfüllung gehen. Zum Beispiel der sehnsüchtige Wunsch nach einem Partner, der irgendwie in Erfüllung ging und dann ging die Beziehung in die Brüche. Oder man hat sich gefreut auf den neuen Traumjob und kann ihn nun doch nicht antreten, weil jemand anderes besser gepasst hat. Oder das Antreten einer Reise, wo man sich erhofft hat, dass man nun die endlich verdiente Entspannung bekommt und dann wird man krank. Was auch immer es ist, Hoffnung ist wichtig. Und in so einer Situation, wenn wir sehnsüchtige Wünsche haben, wenn wir Erwartungen haben und Träume haben, ist es nicht einfach, daraufhin auch eine neue Hoffnung zu erfinden oder einen neuen Traum zu leben. So ist es ganz realistisch im Leben. Wie muss es wohl dem Volk auch der damaligen Zeit gegangen sein, wenn sie andere Prediger gehört haben, die sich hingestellt haben und beansprucht haben, der Messias zu sein, der Sohn Gottes? Wie soll es dann sein, wie sollen sie sich noch weiter wünschen, dass er doch jetzt endlich kommt. Sie wurden enttäuscht eventuell. Sie leiden unter der römischen Unterdrückung. Und woher sollen die Menschen nun diese Kraft hergenommen haben, noch weiterhin zu hoffen, dass der Messias wirklich kommt? Wie man also sieht, die Situation der damaligen Zeit brachte auch viel Leid mit sich und sie mussten irgendwie gezwungenermaßen ja trotzdem weitermachen. Irgendwann musste es ja schließlich doch geschehen, dass es sich alles erfüllt. Es steht ja im Alten Testament. Und so kam Jesus an und tat das Zeichen, so lesen wir zumindest in Johannes, und so sprachen die Pharisäer, dass alle Welt ihm daraufhin nachläuft. Dieses Zeichen, damit ist wahrscheinlich diese Art und Weise gemeint, wie Jesus eingezogen ist. Und das muss schon ziemlich eindrücklich gewesen sein und quasi diese Art von Bestätigung gewesen sein, dass das Volk sich gewünscht hat. Man hat ja eben auch gesehen, wie aufgeregt alle sind, ja, bei diesem Anspiel. Das ist sehr eindrücklich. Und Jesus erklärte dann daraufhin, als er angekommen war, auch dem Volk, in seiner Ankündigung und seiner Zeit in Jerusalem, dass er eben ihr Messias ist, auf den sie gewartet haben. Und die Menschen hießen ihn aufgrund ihres Riesenwunsches und ihrer Riesenhoffnung natürlich willkommen. Und sie wussten, dass jetzt wohl endlich jemand da ist, der die Revolte gegen Rom führen würde. Es gab viele, die, obwohl sie erst nicht an Christus als Retter geglaubt haben, ihn trotzdem willkommen geheißen haben und daraufhin später erkannt haben, hey, okay, das ist tatsächlich der Messias, der Sohn Davids, und ich wende meine Hilferufe an ihn. Und ich bewundere das, dass es immer noch Menschen gegeben hat, auch nach dieser ganzen schweren Zeit mit dem Leid, die es geschafft haben, weiter zu hoffen und die dann Jesus tatsächlich erkannt haben. Das Problem war an dieser Stelle, dass Jesus Christus nicht kam wie ein irdischer König. Er kam nicht, um mit Gewalt zu erobern, sondern mit Liebe, mit Gnade, Barmherzigkeit und eben seinem eigenen Opfer für das Volk. Und sein Königreich auf der Erde hat keine Armeen, keine Reichtümer, keinen Glanz, sondern Demut und Dienerschaft. Er erobert keine Nationen, sondern er erobert Herzen und den Verstand seiner Gläubigen und seinen Freunden, die ihm nachfolgen. Seine Botschaft ist die des Reiches Gottes und nicht die des temporären Friedens mit Rom. Aber natürlich, wenn wir vorspulen, wissen wir heute, das verstehen die Leute damals noch nicht so ganz. Sie denken an diesen politischen Messias, den sie erwarten, den sie erhoffen, weil sie ja nur ihr eigenes persönliches Leid, ihre eigene Situation sehen. Aber irgendwie kommt da jetzt eben jemand anderes, der dann auch vom Weizenkorn spricht und vom Licht und der da so ganz anders ist, als man gedacht hatte, auch wenn er eben diese Zeichen getan hatte. Er hat aber nicht direkt den Krieg begonnen und irgendwie diese Erwartungen erfüllt, diese großen Hoffnungen. Und so ist es gekommen, dass auch die Pharisäer sich erlaubt haben zu sagen, irgendwie passt da was nicht. Und irgendwie passiert nun auch eben nicht dieser große Knall und Kampf. Die Suche nach dem Messias, ist sie dann überhaupt schon beendet? Obwohl jetzt hier jemand eingezogen ist, der vorhergesagt hat, er wäre der Messias. Ja, wer ist denn jetzt dieser Jesus? Wer ist der König, der auf diesem Mini-Eselsfohlen daherkommt? Und an dieser Stelle muss man nun tatsächlich passenderweise einfach auf den Wochenspruch verweisen, der da sagt: Der Menschensohn muss erhöht werden, auf dass alle, die an ihn glauben, ewiges Leben haben. Ja, Jesus ist nämlich nicht dieser irdische König. Er ist Messias und vor allem der Menschensohn. Und dieser Titel des Menschensohns hilft uns einfach so ein bisschen mehr zu verstehen, was diese Essenz war, die Jesus so mitgebracht hat, wo die Leute vielleicht etwas irritiert gewesen sind, weil sie das davor noch nicht so ganz kannten. Sie haben es vielleicht vorhergesagt bekommen, aber konnten das in dem Moment einfach nicht verknüpfen. Und die Evangelien berichten von dem Wirken des Menschensohns in der Art und Weise, dass er von Gott mit Vollmacht ausgestattet wurde, dass er den Menschen die Schuld vergeben hat, dass er beansprucht hat, Herr über den Sabbat zu sein. Und in Lukas 19, Vers 10 lesen wir, dass der Menschensohn gesandt war, die Verlorenen zu retten und dass er auf dieser Erde keine Heimat hat. Neu und ungewohnt waren also diese Worte auch in Verbindung mit dem leidenden und dem auferstehenden Menschensohn, die Menschen bis zum Kreuz nicht verstanden haben, bis zu den Ereignissen am Kreuz. Der Sohn der Menschen, der ist also Diener derer, die verloren sind, die Hoffnung haben und die Glauben haben. Er ist derjenige, der auch Messias ist, der Retter, und das ist der, nach dem die Menschen gesucht haben. Nur sie haben es noch nicht verstanden. Und auch in unserem Alltag können wir natürlich immer wieder suchen nach diesem Jesus, der so vieles ist, der uns in unserer persönlichen Situation trotzdem begegnet, auch wenn wir es nicht verstehen. Und der Einzug in Jerusalem ist somit trotz all der Verwirrung oder der Anfechtungen die Erfüllung des Alten Testaments und vor allem auch die Hinführung zu dem, was circa eine Woche später am Kreuz passiert, wo dann wirklich auch das Verständnis eintrifft und der Menschensohn, der die Erde verlässt, um die Menschen zu retten und um die Verlorenen zu Gott zu führen, das wird da dann nochmal ganz klar. Aber natürlich an dieser Stelle möchte ich nicht so viel vorwegnehmen. Da werden wir nächste Woche nochmal einiges drüber hören. Lasst uns also einfach heute und in der kommenden Woche, bis dann tatsächlich Karfreitag und Ostern kommt, einfach nochmal darüber nachdenken, mit welchen Erwartungen wir an das kommende Osterereignis herantreten und vielleicht auch einfach, was dieser Menschensohn für dich bedeutet. Wer ist der Jesus für dich? Ist der Menschensohn? Ist der Messias? Ist er alles zusammen? Was ist dein Verständnis? Mit welcher Hoffnung treten wir an das Osterereignis heran? Und sind wir schon bereit für diese ewige Hoffnung, die sich zeigen wird nächsten Sonntag und an dem wir Ostern feiern? Amen.